Hallo und willkommen bei Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Heute sind wir wieder zu dritt. Ich freue mich natürlich, dass Tim mit dabei ist. Hallo Tim, grüß dich.
Hallo, grüß dich Andreas.
Und wir haben einen Gast heute mit dabei, weil wir spezialisieren uns in dieser Folge ein bisschen auf das, und ein bisschen ist gut, ziemlich intensiv sogar, auf das Thema Drohnen. Weil wir haben ja schon immer, Tim und ich, mal über das Thema Drohnen, positiv und auch negativ, gesprochen. Und dann hat sich Josef gemeldet bei uns. Und Josef gehört zur Firma Europe, oder ich glaube, Josef, dir gehört sogar die Firma Europe. Also erstmal hallo, willkommen bei uns. Hallo Josef.
Moin zusammen. Ja, ist ja, richtig moin. Ausgesprochen. Genau, ich bin der Gründer, ja.
Richtig. Und Josef kannte ich aber auch schon, bevor er sich bei mir gemeldet hat, weil er macht eine ganze Menge auf YouTube. Jedenfalls habe ich ihn da kennengelernt, oder was heißt kennengelernt, gesehen, mehr kann ich es ja nicht nennen, und habe das mal so ein bisschen mitverfolgt und macht sowas Ähnliches wie ich beim Hubschrauber Schnellwissen, nur für Drohnen eben. Und da haben wir gedacht, komm, das wäre doch mal eine ganz interessante Geschichte, wenn wir doch auch mal jemand hören, der so richtig professionell tief drin ist, weil da geht's nicht nur um FPV oder DJI, wobei DJI habt ihr auch, sondern du machst ja auch was mit richtig großen Drohnen, ne? Josef, erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen und was machst du eigentlich alles?
Ja, ich versuch's kurz zu halten. Also erstmal von meiner Seite und sicherlich auch von Seiten der Zuhörer, tausend Dank, dass es den Podcast bei euch gibt. Super Sache und kann man nicht genug betonen. Aber vielleicht so grob zum Hintergrund, ich mal ganz kurz. Also angefangen über Modellflug, jetzt seit über 30 Jahren. Mittlerweile ein bisschen eingeschlafen, weil wenn man jeden Tag mit Drohnen fliegt, ganz ehrlich, dann brauche ich nicht abends noch die Modellhubschrauber auspacken oder so. Aber damit hat das Ganze angefangen. Ausbildung Mikroprozessor, Elektronik, Interesse für Kameratechnik und alles drei zusammen hat irgendwo Luftbildfotografie ergeben. So ganz grob der Hintergrund. Das heißt dann eben mit 18 selbstständig gemacht, ist knapp 20 Jahre her und dann viele Jahre lang im Bereich Drohnendienstleistung gewesen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt jetzt vor knapp 20 Jahren gab es ja nicht eine Standard Mavic Mini und wie man sie kennt, einfach für 500 € irgendwo zu kaufen, sondern da mussten wir noch so ziemlich alles selbst entwickeln. Das heißt, haben bis zum Propeller, bis zum Motoren alles von Hand gewickelt, also wirklich, da wirklich noch Handarbeit und teilweise Modellflugzeuge umgebaut. Genau, und dann eine andere Firma gegründet, wo wir größere Industriedrohnen für Chemieanlagen, Inspektionen und so hergestellt haben. Und dann jetzt vor ungefähr 7, 8 Jahren in den Bereich Schulungen schwerpunktmäßig reingerutscht. Also wir sind eben sehr große Schulungseinrichtungen deutschlandweit und auch einer der größten Händler, Andreas, du hast angesprochen, für unter anderem DJI-Drohnen, haben zig verschiedene Standorte. Hauptstandort ist Bielefeld. Ne? Kleines Team, 20 Leute jetzt aktuell hier in Bielefeld. Das ist so ganz schnell umrissen der Werdegang. Jo.
Wahnsinn. Was ist denn dein Schwerpunkt in der Sachen Flugschule? Weil Flugschule machen wir ja auch, aber du machst es ja für Drohnen. Was bildet ihr da normale Leute zum Drohnenpiloten aus oder bildet ihr Leute weiter oder nur Profis oder wie, was macht ihr da?
Also das meiste, also wirklich, ja, ich würde sagen 70% oder so der Teilnehmer sind wirklich, so wie ihr es immer nennt, Fußgänger sozusagen, die halt wirklich komplett, meistens noch mehr oder weniger bei Null sind, das heißt wenig Ahnung von Luftrecht und den ganzen Sachen, die drumherum gehören, einfach haben. Und die versuchen wir innerhalb von wenigen Tagen, ich nenne es mal von Null bis auf ein nennenswertes Niveau zu bekommen, weil im Bereich Drohne, könnt ihr euch vorstellen, können wir halt nicht 2-3 Jahre Ausbildung machen. Das wird halt kein Unternehmen oder auch keine Privatkunde bezahlen. Das heißt, dann haben wir meistens einen Zeitraum von nur wenigen Tagen. Wo wir Leute ausbilden, auch dann die Möglichkeit geben oder natürlich mit denen zusammen die, sag ich mal, Drohnenführerscheine machen, also neben dem kleinen 1A3, den ich ja beim Luftfahrtbundesamt machen kann, dann eben A2 und jetzt eben seit diesem Jahr die neuen STS-Lizenzen, die wir prüfen dürfen im Auftrag des Luftfahrtbundesamtes. Aber meistens sind es 2 Tage Schulung, bei manchen größeren Kunden auch teilweise 1 bis 2 Wochen, aber die normalen Schulungen sind Anfängerschulungen und eben das, was wir noch machen, ist einige Schulungen in verschiedensten Bereichen, im Bereich Industrie, aber auch Behörden, da kann ich jetzt nur nicht so tief drauf eingehen, wo wir, ich nenne es mal anwendungsspezifische Schulungen machen, also einsatztaktisches Fliegen oder eben alle möglichen Spezialanwendungen. Und das sind dann Leute, die teilweise schon mehrere Jahre Erfahrung haben, die dann einfach nochmal in sehr spezielle Szenarien trainiert werden wollen. Aber das ist leider eher die Ausnahme. Das meiste sind eben Anfänger, was ja auch okay ist. Die müssen ja auch irgendwo an das Thema herangeführt werden.
Ja, genau, herangeführt. Für mich mal ran. Du hast eben von diesen Abkürzungen gesprochen. Bei Führerscheinen kenne ich es, bei normalen, ich sag mal, normalen Pilotenlizenzen, ohne es despektierlich zu meinen. Kannst du mal so ganz grob sagen, was dahinter steckt? Das hat ja meist noch was mit Fluggewicht und sowas zu tun.
Genau, also ganz, ganz grob jetzt mal umrissen, wenn ich jetzt eine Drohne habe, die, also rein rechtlich laut EASA, die über 250 Gramm wiegt, dann brauche ich zumindest den kleinen Drohnenführerschein, das ist ja der A1 und A3 Kompetenznachweis, den ich, wenn man ganz ehrlich ist, mit der Flasche Bier am Abendessen auf der Couch in einer Stunde mir zurechtgeklickt habe. Also ist nicht despektierlich gemeint, aber es ist so, das ist ehrlicherweise keine Raketenwissenschaft und dementsprechend ist das Niveau ist auch nicht extrem hoch, aber ich sage es immer so, besser das als gar nichts sozusagen. Nicht mehr und nicht weniger, wenn man das so sagen darf. Das ist der kleine Führerschein, der eben, auch wenn ich eine Hobbydrohne mir kaufe, für die meisten ausreichend ist, aber jetzt von dem, was ich da lerne und so, ehrlicherweise meiner Meinung nach nicht für die Realität und auch für die rechtlichen relevanten Punkte da relevant mich drauf vorbereitet. Ich lerne nichts über, oder zumindest wenig, sagen wir es mal so, über relevante Luftraumstruktur und so, habe keine Ahnung, wie das in Kontrollzonen funktioniert und so. Und das ist halt dann okay, aber ist nicht perfekt. Dann gibt's den A2-Schein, der ist für alle Drohnen, wenn ich im Stadtgebiet fliege, notwendig, die über ungefähr 1 Kilo Abflugmasse haben, beziehungsweise 900 Gramm. Es gibt da so Zertifizierungsklassen bei den Drohnen, also ab C2-Zertifizierung. Dann brauche ich den A2-Schein, A2-Fernpilotenzeugnis. Genau, da haben wir normalerweise 2 Tage Schulung, also 2 Tage Präsenz, optional auch Online-Schulung. Und der geht dann schon deutlich tiefer rein. Das ist nicht mehr mit dem kleinen Drohnenführerschein zu vergleichen von der Komplexität. Da muss ich deutlich mehr für lernen, aber es ist alles innerhalb von wenigen Tagen machbar. Und zu guter Letzt jetzt die neuen STS-Lizenzen. Das ist aber ein bisschen kompliziert, deswegen reiße ich es nur an. Die sind für Standardszenarien, das sind andere Flugmöglichkeiten, werden die genutzt und für Genehmigungen. Also wenn ich eine Art Sondergenehmigung einhole, wird oft und meistens diese STS-Lizenz gefordert. Das geht dann tiefer rein, da ist alleine ein Tag nur Praxisabnahme und das ist vom Niveau dann noch was anderes, aber auch innerhalb von 3-4 Tagen zu machen.
Beim Auto ist es ja so, wenn ich mir das beim Händler kaufe, dann wissen da eigentlich alle, ich muss einen Führerschein machen. Wie ist das bei der Drohne? Ich gehe in den Laden und ich kaufe mir DJI Mini oder Mavic oder wie die alle heißen. Kann ich die einfach so fliegen oder brauche ich da auch so ein Ding?
Ja, also jetzt zum Beispiel bei Mavic-Größe, also je nachdem welche Mavic, aber so extrem wie die brauchen wahrscheinlich nicht rein, aber sag ich mal, wenn ich mir eine Standard-Mavic irgendwo im Elektronikladen kaufe, dann brauche ich im besten Fall nur den kleinen Drohnenführerschein. Die Händler haben natürlich meistens nicht ganz so viel Interesse, mich darauf aufmerksam zu machen. Hier, du musst ein Notem-Briefing machen, lieber Drohnenpilot. Du musst noch das und das machen, weil klar, dann kauft sich keiner mehr oder die wenigsten noch eine Drohne, wenn sie eigentlich wissen, was dafür, wenn man es zumindest rechtlich sauber machen will, was für ein Rattenschwanz dahinter hängt. Ja, und das ist natürlich die Problematik, ne? Ich kann mir das Ding kaufen, habe maximal noch einen kleinen Beipackzettel dabei. Lieber Drohnenpilot, guck dir noch die nationalen Gegebenheiten an. Und jeder von uns weiß, wie viele Tage lang mit dem nationalen Recht dann verbringen wird. Meistens nicht ganz so viel. Das ist halt die Problematik.
Aber das hast du schön gesagt, genau. Der Händler, der sagt es einem natürlich nicht. Und man geht da in den Laden und denkt sich, ich kaufe mir jetzt eine Drohne, ich fliege ein bisschen rum. Und das ist ja genau das Problem, was Tim und ich dann haben. Wenn wir auf einmal, und ich hatte es jetzt die Tage wieder, oh, das war eine DJI, oder? An einem vorbeirast, ja. Oder auf Instagram folgt mir auch eine Polizistin, die hat mir neulich auch wieder ein Drohnenvideo geschickt, wie die über die ganzen Ortschaften rasen in irgendwas, ja. Das ist ja genau das Problem, das Verständnis, was wir hoffentlich vielleicht auch in dieser Folge wecken bei einigen Drohnenpiloten, die noch keinen Führerschein haben. Es lohnt sich, sich da ein bisschen hinzusetzen, bevor sie einen erwischen, weil ab diesem Jahr müssen ja auch alle so zertifiziert sein, glaube ich, ne, die neuen, die verkauft werden, dass die auch die ID mit ausstrahlen.
Genau.
Kann man die denn jetzt wirklich, das hatte ich mal irgendwo gelesen, die wollten es so machen, dass jedes Handy das empfangen kann, diese ID. Kann man das mittlerweile, geht das? Gibt es da eine App für, dass ich die empfangen kann?
Ja, das ist wieder das Spannende an der ganzen Sache. Wir müssen ja ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu negativ in Richtung Behörden sind, weil ich auch persönlich sehr tief im Behördenbereich auch unterwegs bin, wo ich natürlich auch dann einfach viel aus Drohnenanwendersicht auch berate und so weiter, um eben das ganze Thema in die richtige Richtung zu bekommen. Aber es ist halt so, die EASA hat eben diese EID-Pflicht seit 01.01.24 eingeführt. Auch die Drohnen können das von der Hardware. Das heißt, ich kann seit 01.01.24 bei meiner Mavic oder welche Drohne auch immer ich gekauft habe, zum ganz großen Teil zumindest, kann ich diese EID, also meine Betreiberregistrierungsnummer, die ich vom Luftfahrtbundesamt bekommen habe, die kann ich da eingeben, so wie mein Kennzeichen sozusagen. Mhm. Und die Idee ist ja, genau Andreas, wie du sagst, dass jeder Fußgänger sozusagen am Boden mit einem Handy, wenn die Drohne über dem Garten fliegt oder in der Nähe fliegt, diese EID dann auslesen kann. Das Lustige ist bei der Sache, dass das technisch zwar jetzt alles umgesetzt ist, aber die entsprechenden offiziellen Apps und so nicht da sind. Es gibt so ein paar inoffizielle Apps, ich habe es gerade lustigerweise vor ein paar Tagen wieder getestet, die sind aber ja, zum Beispiel auch zu meinem Handy nicht kompatibel und so, also so wirklich gut funktioniert das nicht. Ich habe es zigmal getestet, auch mit verschiedenen Apps, ich glaube irgendwie ein, zwei Mal hat es funktioniert. Also das ist, also von der Drohnenseite funktioniert es, aber irgendwie von Endgeräteseite vielleicht auch Vor- und Nachteil gleichermaßen, aber funktioniert das leider noch nicht so wirklich, wird vielleicht in ein paar Monaten gelöst werden. Also eine gute Empfehlung habe ich dazu leider gerade nicht.
Aber wie empfängt denn das Handy diese EID? Ich meine, auf welcher, ist es die gleiche Frequenz irgendwie oder weil,
da bin ich jetzt ja, raus. Das ist ganz interessant. Ja. Also ganz ehrlich, ich bin da jetzt auch nicht der Programmierer von dem System, okay, und kann das jetzt nicht 100% sagen, aber es ist entweder eine Art Long-Range Bluetooth oder Long-Range WLAN. Und das Schöne, okay, ist, weil der die Drohne als Sender sozusagen sehr erhöht ist, habe ich, obwohl ich mit Bluetooth und WLAN ja eine geringe Sendeleistung habe, habe ich trotzdem, das hatten wir auch dann, wo es dann funktioniert, auch getestet, teilweise mehrere 100 Meter Reichweite. Das heißt, die Drohne muss nicht direkt neben mir stehen oder so, sondern die kann auch irgendwie in 100 Meter Höhe über dem Nachbargarten stehen. Und dann habe ich eine technische Möglichkeit, das selbst mit meinem Standard-Handy zu empfangen. Vorbehaltlich der Apps, das ist gerade so ein bisschen der Knackpunkt. Von der Idee ist es aber sinnvoll und gut. Ne? So ähnlich wie im Straßenverkehr, wenn alle ohne Kennzeichen rumfahren würden, dann wird es noch, oder in der Luftfahrt ja auch, dann wird es noch viel schlimmer auf der Autobahn dahergehen, wie aktuell sozusagen, weil keiner sich dann ertappt fühlt. Aber technisch leider noch nicht perfekt umgesetzt, aber hoffen wir, dass es langsam was wird. Zumindest geht es in die richtige Richtung, sagen wir es so.
Wir brauchen eine App für Fahrradfahrer mit Bluetooth Long Range.
Wär auch interessant.
Ja, aber interessant. Ja, du sagst schon, wir wollen ja heute kein Drohnen-Bashing machen oder irgendwie so, sondern es geht ja einfach nur darum, mal beide Seiten zu haben. Uns aus dem Cockpit, dich auf der Drohnenseite sozusagen, und für alle Seiten so ein bisschen werben, würde ich es jetzt mal ausdrücken. Was ich die Tage mal machen wollte, um das nämlich nochmal zu sehen, und das habe ich nämlich noch nicht geschafft, ich hoffe, ich schaffe es morgen, spätestens aber, wenn dieser Podcast hier erscheint, ich wollte mal aufs Vorfeld gehen und eine Drohne nehmen, nicht fliegen, und die einfach mal in 100 Meter Entfernung dahinstellen und dann mal gucken, ob man sieht, und das gleiche nochmal in 200 Metern Entfernung, um mal so einen Eindruck zu erkennen, zu wecken, um den Leuten zu sagen, die einfach so mal fliegen: Guck mal, die Drohne ist 200 Meter weg, jetzt rasen wir mit 200 km/h in die Richtung und ihr kommt vielleicht, entweder stehen sie auf der Stelle oder mit 70 km/h in die andere Richtung. Wie viel Zeit bleibt uns da, diese nicht zu sehende Drohne nochmal zu sehen? Ja, weil es ist einfach sehr schwierig zu sehen. Josef, wie machst du das denn?
Du hast keine Chance.
Genau, Tim, du sagst es, ne? Man hat keine Chance.
Du hast absolut keine Chance. Also wir haben es ja auch mal für einsatztaktische Maßnahmen überprüft und sind mit diversen Drohnen, diversen Größen geflogen. Und von unten nach oben geht's noch einigermaßen gegen den Himmel. Aber aus einem Luftsportgerät, einem Luftfahrtgerät wie ein Hubschrauber oder einer kleinen Fläche, wenn die Drohne unterhalb des Horizonts ist, hast du keine Chance mehr. Egal wie nah sie ist, dann kannst du so einen Einschlag nicht mehr verhindern. Das geht alles viel zu schnell. Die Dinger sind so klein und so wendig und die kleinen Leuchtdioden, die da dran haben, selbst in der Nacht verschwinden die dann hinterm Hintergrund. Das ist leider überhaupt nicht möglich, da so ein Avoidance auf Visual Contact.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also stimme ich Tim zu. Wir haben das auch getestet, weil ich auch neben Drohnen eben auch größere Flieger fliege, aber leider keine Hubschrauber, aber eben Cessna und so weiter. Und haben wir auch wirklich mit zig verschiedenen Drohnen verschiedene Höhen getestet. Eigentlich, wie Tim sagte, weil man meistens zumindest etwas oberhalb der Drohne ist, aber das muss ja nicht sein, aber in vielen Fällen ist es so. Und die Drohnen, die ja grau oder schwarz sind, in 99% der Fälle habe ich fast keine Chance als Pilot. Deswegen ist es für uns ja auch wichtig, weil wir ja eher im Drohnenbereich eben über einen sehr großen YouTube-Kanal und so aber sehr präsent sind, dass ich ja auch da immer sehr oft auch darauf aufmerksam mache, guck mal hier, denkt einfach dran, die Jungs und Mädels da oben, egal ob Rettungshubschrauber oder ein Segelflieger, eine Außenlandung oder was auch immer, die können euch zu 99% nicht sehen, die haben keine Chance. Das heißt, wir als Drohnenpiloten sozusagen haben so oder so die Verantwortung, dann auszuweichen, weil der andere hat keine Chance. Muss man einfach, oder fast keine Chance. Ist einfach so. Und das kann man auch nicht schönreden. Ne? Also.
Ich meine, ich hätte es mal gelesen, das war es doch du, Josef. Genau, du hattest es mal mit, glaube ich, du hast ja ein PPL für Flugzeuge und hast das mal, du wusstest, wo die Drohnen sind, du hast es, glaube ich, bei deiner Firma oder wo auch immer gemacht, ne? Und hast versucht, diese Drohne zu sehen, ja? Allein das war ja schon sehr schwer für dich, ja? Oder hast du es nicht gesehen, je nachdem?
Genau, und man hat ja auch im Cockpit, brauche ich nicht zu erzählen, auch andere Sachen zu tun, als nur ein Luft, also nur 100% Luftraum zu scannen. Zwei, drei andere Sachen muss man auch im Auge behalten. Dementsprechend ist das schon sehr, und selbst wenn ich weiß, dass die Drohne da ist, und Tim, bei euch wird es ja auch gewesen sein, ich wusste oder ihr wusstet, dass die Drohne da ist, selbst dann ist es sehr, sehr, sehr sportlich, die dann zu sehen, ne? Und im Einsatz ist es dann einfach Zufall, dass ich irgendwas vorbeihuschen sehe. Ne? So wie Andreas, wie du gerade gesagt hast.
Ja, in der Hoffnung, dass es vorbeifliegt. Was kann man denn machen als Drohnenpilot, um sich nicht in diese Gefahr zu begeben? Also ein Schein, ein A2-Schein ist natürlich schon mal super Voraussetzung. Dann hat man wenigstens schon mal so ein bisschen Kenntnisse davon. Was kannst du denn als Profi empfehlen? Wie sollte man sich denn als Drohnenpilot verhalten, wenn man irgendwo fliegt, wo... Ich stelle mich jetzt irgendwo hin und fliege, nicht an einem Modellflugplatz, sondern sonst irgendwas. Was könnte man denn da tun, um ja sich gegenseitig auszuweichen? Weil wir sehen es ja nicht, wir können ja nicht. Oder zu spät, ja.
Genau, also zumindest auch beispielsweise, wenn Tim das im Einsatz ja nicht anhaben muss, aber Andreas, ihr werdet im Normalfall euren ADS-B-Transponder eingeschaltet haben im Einsatzfall, auch zumindest ein Großteil der Bundeswehr, Hubschrauberbesatzung und so weiter hat im Einsatz und Tim zumindest ja auch, sonst bitte korrigieren, auch wenn es eben nicht im kritischen Einsatz ist, dann wird man auch mit einem Transponder aktiv fliegen. Das heißt, ich könnte ganz plump gesagt, und das machen wir auch wirklich in einigen Szenarien, zeigen das auch den Leuten, wenigstens sowas wie Flightradar 24 oder so, weil es kostet ja nichts, ist ja kein Aufwand, wenigstens parallel laufen haben, dann sehe ich schon, oh, irgendwie zwei Dörfer weiter oder zwei Städte weiter, kommt gerade der Rettungsheli in meine Richtung, dann halte ich mal jetzt die nächsten Minuten die Augen offen, beziehungsweise Ohren offen, oder eben hab die App dann einfach parallel offen. Weil das ist ja kein relevanter Aufwand. Also das schadet nicht, speziell wenn ich im Stadtgebiet oder so bin und ja auch zum Beispiel Rettungshubschrauber erst viel zu spät oder eben relativ spät erst hören würde. Weil mitten auf dem Feld hört man euch meistens rechtzeitig, aber im Stadtgebiet wird es dann halt schnell auch mal eng, ne? Wenn ich viele Umgebungsgeräusche habe. So war da sowas halt, bis auf das ganz normale visuelle Luftraum beobachten und eben nicht nur, wie die meisten natürlich dann machen, dass ich größtenteils übers Videobild oder so fliege, sondern auch immer so wie ich ins Cockpit gucke, auf meine Instrumente, gucke ich halt sozusagen auf mein Live-Bild der Drohne, gucke mir die Kamera an, aber genauso wie ich aus dem Cockpit spätestens alle paar Sekunden nach draußen gucke und dann eben so ein Hin- und Her-Switchen mache, so meist im Drohnenflug auch. Oder so ist die Empfehlung. Und eben nicht nur aufs Display 10 Minuten lang gucken und dann sich wundern, dass der Segelflieger über einem kreist. Ist ein blödes Beispiel, aber kann ja sein, den höre ich dann halt nicht. Oder der Gleitschirmpilot oder so.
Ja, das ist natürlich 2.0 fies, ne, wenn Segelflieger oder Gleitschirmflieger, die hört man wirklich schwieriger, ja. Vielleicht
mal ja, die höre ich da nicht so gut.
Ja, das ist richtig.
Genau.
Das stimmt eigentlich. Tja, Tim, du guckst noch so skeptisch.
Ja, wir haben halt, ich bin skeptisch, aber nicht aufgrund von Firmen wie Josef, die betreibt, sondern eher auf, wollen wir sie Trittbrettfahrer nennen, Sensationstourismus, gibt's halt auch im Drohnenbereich. Und das sind ja unsere Probleme. Wenn wir mit Unterprofis zusammenarbeiten, mit Berufsdrohnenpiloten, Berufsluftfahrzeugführern, dann weiß man genau, wie man sich verhält. Wie Josef das eben gesagt hat, da sind entsprechende Scheine gemacht worden, da ist entsprechendes Luftrechtkenntnis da. Und da redet man ja auch untereinander. Da geht man halt zu den Kontaktpersonen von der Polizei und sagt, pass mal auf, ich würde hier gerne für Bilder, für Presse etc. eine Drohne steigen lassen. Habt ihr einen Hubschrauber im Einsatz? Habt ihr was dagegen? Wo darf ich nicht hin? Was wollt ihr nicht haben? Und dann spricht man miteinander und dann ist alles cool. Unsere Probleme sind halt genau die, die sich so eine Mavic kaufen und einfach mal drauf losfliegen und hey Mensch, heute ist Japan-Feuerwerk in Düsseldorf, ich steige trotzdem mal ein bisschen höher, darf ich eigentlich nicht, ich bin in der Kontrollzone, vermutlich ist auch ein Hubschrauber nachts in der Luft und trotzdem mache ich dann aus 300 Meter irgendwelche Videoaufnahmen. Und da fängt die Gefahr halt an, dass da bei dem Bürger einfach nicht das Fingerspitzengefühl da ist. Ich kann das sogar ansatzweise nachvollziehen, aber das ist halt die allergrößte Gefahr und Unwissenheit schützt nicht nur nicht vor Strafe, sondern halt vor allem vor Unfall nicht. Und das wär wirklich tragisch, wenn jemand mit besten Absichten tolle Fotos, Videos zu machen, auf einmal uns in Heckrotor fliegt. Das wäre, boah, das will ich mir gar nicht vorstellen, aber ich habe so das Gefühl, wenn diese Regularien nicht schneller greifen und solche Apps, das sind ja alles tolle Entwicklungen, wenn das nicht schneller greift, dass wir irgendwann so einen Fall haben werden. Und das wird die Drohnenfliegerei um Jahrzehnte, hätte ich jetzt fast gesagt, so lange gibt's ja noch gar nicht, aber wird die auf jeden Fall massiv zurückwerfen und Regularien hervorbringen, die Privatflieger, die das gar nicht
mehr. Aber wie seht ihr das denn? Weil aus meiner Sicht ist eher das Problem, dass ich speziell seit vor ein paar Jahren, und in der bemannten Fliegerei ist es ja ähnlich vom Szenario her, durch die ganzen EASA-Änderungen und so weiter, es in der, auch in der Drohnenluftfahrt, nenne ich es mal so rum, wenn man es so bezeichnen kann, oder in der Drohnenfliegerei, deutlich komplexer geworden ist, weil ich eben nationales Recht, also so wie in der bemannten Fliegerei, ich habe nationales Recht, ich habe EASA-Recht und dann noch irgendwelche ICAO-Sachen, die da noch mit reingehen und so weiter und so fort. Und selbst für uns, die sich täglich damit beschäftigen, ist, also verstehen wir es natürlich alles, aber wir müssen ständig auf dem neuesten Stand der Dinge sein. Da ist hier wieder ein neues Altmog von der EASA rausgekommen, was kein normaler Drohnenpilot kennt, wo wir wahrscheinlich eine von 20 Leuten in Deutschland sind, ist aber so, die das mitbekommen haben, oder sag ich mal 20 Unternehmen in Deutschland, und erst recht kein Privat- oder Hobbypilot sowas mitbekommt. Und es eben auch mit den ganzen Lufträumen und so natürlich auch wirklich nicht einfach ist, da könnte man auch seitens des Gesetzesgebers das Ganze eben, wenn ich eine wirklich rechtsverbindliche App hätte, einfach nur als Beispiel, dann wäre es immer noch nicht perfekt und ich habe immer noch schwarze Schafe. Aber ganz, ganz viele, auch mit denen ich spreche, die sagen hier ganz ehrlich, ich habe mir das Zeug angeguckt und beispielsweise ich habe hier eure Videos angeguckt und so weiter und irgendwie nach dem dritten Video, ist einfach so, verstehe ich auch, habe ich abgeschaltet, weil es einfach so komplex war, dass ich es einfach nicht mehr verstanden habe, ehrlicherweise auch irgendwie keine Lust mehr drauf hatte, aber trotzdem Lust hatte, mit meiner Drohne zu fliegen. Also das ist eher so, dass die komplexeren Gesetzgebungsthemen auch im Drohnenbereich das Ganze eher kontraproduktiv machen. Oder wie würdet ihr das einschätzen? Als Sicherheitsfaktor einfach.
Ich geb dir da vollkommen recht. Also gerade diese Drohnengesetze, so was ich jetzt mitverfolgt habe, ich mache das ja nicht so intensiv wie du, aber das streift mich immer wieder das Thema, das ist ja unfassbar viel gewachsen in den letzten paar Jahren. Ne? Da kam ja wirklich viel dazu. Und das Schwierige ist, dass man natürlich auch so ein Thema wecken muss bei den Leuten, wo du sagst, früher konnte ich mir eine Drohne kaufen und fliegen oder ein Modellflugzeug fliegen, das geht ja auch immer noch, aber jetzt gibt's halt viele Vorschriften und Regeln, weil die Dinger einfach viel mehr können. Ja, die können halt einfach viel mehr.
Ja.
Und vor allen Dingen auch von alleine. Und ich bin dann immer wieder, innerlich grummel ich dann immer wieder ein bisschen, wenn ich durch Zufall auf YouTube bin, dann gucke ich mir ein schönes Video von dir an und dann sagt mein YouTube-Algorithmus irgendwie, ach guck mal, da ist ja noch ein tolles YouTube-Video mit einer Drohne, guck dir das mal an und dann sehe ich, da ist dann irgendwie ein Hansel, der sagt, geil, ich kann mit meiner Maverick 8 Kilometer weit fliegen,
ja,
in 1000 Meter Höhe, wo ich mir dann denke, ey, das gibt es nicht, ja. So, und wir haben ja nur Glück, dass bis jetzt nichts passiert ist und ich verstehe das auch total, dass es Leute gibt, die einfach sagen, hey, mir ist es zu viel, ich will einfach nur fliegen. So, dann muss man natürlich denen das irgendwie beibringen und sagen, gut, dann geh doch mal auf den Modellflugplatz und dann bist du da schon mal in einem halbwegs geschützten Rahmen, auch wenn du ein bisschen was machen musst oder dies oder das. Aber wir haben ja das Problem auch in der großen Luftfahrt, dass einfach die Gesetze so unfassbar komplex und immer mehr wachsen und wachsen,
ja,
dass es ehrlich gesagt aus meiner Sicht, Achtung, meine Sicht, nicht mehr der Sicherheit dient, sondern genau das Gegenteil passieren wird, dass es so komplex ist, dass einfach der Mensch gar nicht mehr hinterherkommt, weil Leute, Entschuldigung, wenn ich so sage, den ganzen Tag irgendwo sitzen und sich neue Sachen ausdenken, die einfach total vorbei sind, einfach, ja, wo es einfach so überreguliert ist schon. Man muss das wieder einfacher gestalten, dass es nicht nur mehr Spaß macht, sondern dass es auch leichter ist, das zu erfassen. Und ich glaube, dann kann man die Leute, und so geht's auch meinen Piloten, die muss ich ja auch als Compliance Manager irgendwie abholen und muss sagen, pass mal auf, halt dich mal bitte an die Regel, die da neu entschieden ist oder an die 500 Regeln, die da neu gekommen sind oder was auch immer. Die muss ich ja auch irgendwie abholen. Und ich glaube, so müsste das die EASA eigentlich im Drohnenbereich auch machen. Und wie du schon so schön sagst, wenn es da eine App gibt, da kann ich mal schnell gucken, hey, was, wenn ich jetzt hier stehe, was schlägt mir die App vor? Aber das gab's doch, glaube ich, schon mal von der DFS, oder?
Es gibt verschiedene. Es gibt auch, ja, also das ist dann etwas rechtsverbindlicher, das DeepPool-Portal vom Verkehrsministerium, was vor einem Jahr oder so rausgekommen ist. Das ist definitiv schon sehr weit in die richtige Richtung. Aber auch da, ehrlicherweise, steht halt immer unten drunter, nicht rechtsverbindlich. Mhm. Aber ich weiß, warum das so ist. Also juristisch und so ist das alles komplett klar. Aber, und auch da sind ein paar Themen drin, die jetzt rechtlich auch jetzt nicht so 100% korrekt sind, was jetzt Luftraumthemen und so angehen. Das heißt, da muss man halt schon ein bisschen gucken, selbst wenn diese, sag ich mal, Apps und Online-Tools das nicht 100% abbilden, wie soll ich dann legal wirklich fliegen? Das geht, aber das ist dann so komplex, dass es kein normaler Drohnenpilot macht.
Genau, und das ist nämlich genau das Problem, dass sich alle damit rausklauen und sagen, aber rechtlich ist das nicht verbindend. Und da müsste man sagen, ihr müsst eine App rausbringen und sie muss rechtlich verbindend sein. Und dann müssen die sich nämlich Gedanken machen, wie kriegen wir das denn da rein, damit es möglichst einfach ist, dass wir das auch umsetzen können. Ja.
Boah, da habt ihr aber auch Ideen, ne? Also da muss ich mal ganz am Anfang anfangen. Alles, was so eine Behörde rausbringt, ist so unfassbar unsexy, dass sich das kein Mensch runterladen wird. Das fängt schon, die Leute machen sich überhaupt keine Gedanken über ein CI, ja? Und dann fange ich an bei Drohnen, das sind technikaffine Leute, das sind visuelle Leute, die tolle Bilder haben wollen. Als ich jung war, da ist noch jemand durch die Straße gelaufen und hat Luftbilder verkauft. Ja,
richtig, SP-Helikopter hat da sehr
viel. Heutzutage machst du das, genau. Machst du das mit deiner eigenen Drohne? Du hast technische Möglichkeiten, die sind der Wahnsinn. Und dann sollst du dir die Recht heute im Drohnenluftverkehr-App runterladen, die rechtlich nicht verbindlich ist. Nein, das Ding muss einen geilen Namen haben. Das Ding muss ein geiles Design haben. Das muss richtig rüberkommen. Das muss scheppern, weil die Leute auch visuell abgeholt werden müssen. Aber das schaffen unsere Behörden nicht. Und die EASA zum Beispiel, ich finde, die macht gute Regeln. Und dann kommt aber wieder unsere nationale Behörde und macht das, was unsere Juristen super gerne machen. Kausalketten ohne Ende erstellen, mit Schachtelsätzen, dass ich nach einer halben Seite ohne Punkt mit 48.000 Kommata nicht mehr durchblicke. Und das ist doch unser Problem. Wir müssen einfacher werden, wir müssen direkter werden und du kannst einfach nicht jede Eventualität, die auftreten kann, in so einem Schachtelsatz verkleiden. Das funktioniert.
Das ist richtig. Wobei, Tim, da muss ich eine Lanze, und in dem Fall bin ich auch sehr, sehr positiv überrascht, für die Jungs und Mädels im Verkehrsministerium brechen. Über andere Behörden will ich jetzt nichts Negatives sagen, sozusagen. weil
deine die, Genehmigung besser?
Nee, nein, die kennen mich, die sind da. Da bin ich oft sehr direkt, aber man muss es nicht in einer größeren Gruppe sagen. Okay. Aber vom Prinzip her geht das schon sehr stark in die richtige Richtung. Also wirklich, was Benutzerfreundlichkeit und so angeht, weil ganz oft eben auch bei, ich sag's mal, auch irgendwie IS-Portal der DFS oder was auch immer, oder WebAOP-Portal oder so, ist es eben nicht unbedingt für Drohnenpiloten gemacht und da kommt auch kein normaler Drohnenpilot dann sehr gut mit klar, weil es eben für die bemannte Fliegerei gemacht ist, aber der Drohnenpilot muss es eigentlich nutzen. Ne? Da ist wieder die Schwierigkeit. Aber das, also auf BMVI-Ebene, beziehungsweise ehemals BMVI-Ebene, wäre es relativ gut umgesetzt, aber es fehlt da die Rechtsverbindlichkeit. Und ich sag's auch ganz ehrlich, wenn nicht mal die Bundesbehörde bzw. das Bundesministerium es schafft, eine Rechtsverbindlichkeit herzustellen, jetzt unabhängig vom juristischen Krams, das interessiert nämlich den Endanwender nicht, wie soll es denn der kleine Drohnenpilot auf dem Feld hinbekommen? Aber ich glaube, da müssen wir uns auch nicht drüber aufregen. Das wird hoffentlich Schritt für Schritt besser. Es ist auf jeden Fall, muss ich ehrlich sagen, auf einem guten Weg. Es gibt aber auch andere Länder, auch EU-Länder, die da sehr viel innovativer sind. Ne? Also die teilweise hunderte Genehmigungen pro Tag, die ich rein über eine App beantrage, dann freigeben. Über ein fast automatisiertes Verfahren, was innerhalb von ein paar Minuten, wo der Flug freigegeben wird und das direkt auf die Tower-Lotsen von der Kontrollzone draufläuft und so. Von sowas können wir nur träumen in Deutschland, wird in anderen Ländern gemacht. Also da haben wir noch sehr viele Möglichkeiten, auch im Bereich Drohne, wie man das einfach sozusagen auch sicher umsetzen kann. Aber das ist dann natürlich ein bisschen schwierig jetzt dann einzuschätzen. Was mich vielleicht, wenn ich mal eine Frage in den Raum werfen darf, interessieren würde, wir haben ja vorher das Thema eben Drohne in 300 Meter Höhe und so gesagt. Wir haben ja normalerweise die 120 Meter Höhenbegrenzung, kommt ja unter anderem daher, dass wir die 500 Fuß, also 152 Meter Höhen- oder Luftraumuntergrenze oder Mindestflughöhe haben für ein kleines Ultraleichtflugzeug, was, sag ich mal, über dem Feld fliegt. Da dürfte ich ja, wenn es sein muss, in Anführungsstrichen bis 500 Fuß runter. Daher kommen ja unsere 120 Meter für die Drohne, so ungefähr. Würdet ihr denn im Einsatzszenario sagen, dass die 120 Meter Flughöhe, AGL, also Above Ground Level, für die Drohnenpiloten ausreichend sind, um, ich nenne es mal, 98% der Risiken zu vermeiden? Weil dann seid ihr ja sonst meistens nur im Anflug- oder Abflugverfahren drin, bis auf Tim, der irgendwie im Tiefflug nochmal irgendwas am Boden sucht oder sowas. Wie würdet ihr das sehen? Wenn sich, als Beispiel, wenn der Drohnenpilot sich an 120 Meter Höhe hält, wie hoch ist aus eurer Sicht dann das Risiko für eine Kollision?
Andreas, willst du anfangen?
Du oder du, wie du willst. Mir ist egal.
Nee, mach okay, du mal. Alles klar.
Also von meiner Seite aus, ich versuche ja mal möglichst höher zu fliegen als 120 Meter, weil da kommt mir natürlich alles entgegen. Windräder, Hochspannungsmasten, ne? Alles, was du so in den Höhen hast, da will ich natürlich gar nicht hin. Natürlich kann es natürlich mal passieren, um mal so ein paar Beispiele aus der Praxis zu nennen. Ich suche eine Person. Das kriegen wir oft mal so eine Meldung, vermisste Person, und dann rücken wir raus und dann müssen wir halt im Tiefflug ein bisschen fliegen. Dann fliegen wir natürlich nicht mit 200 Sachen, sondern ein bisschen langsamer mit das Ganze, je nachdem, wo wir hinwollen, und kreisen dann hier und da. Da hört man uns ja eigentlich schon kommen. Genauso gibt es auch Situationen, wo zum Beispiel, wenn man irgendwie am Hang landet, das ist irgendwie ein Berg, der geht so aufwärts, dann steigen wir nicht gleichmäßig mit dem Gelände erst an und gehen dann in Landeanflug, sondern fliegen geradeaus auf unser Ziel zu. Das heißt, wenn das Gelände flach ansteigt, könnten wir mal ein bisschen länger tiefer sein. Bei 120 Meter sind wir aber schon relativ nah am Unfallort dann dran, würde ich sagen. Oder es gibt auch Situationen, das ist dann zum Beispiel mal was ganz aus der Praxis erzählt. Wir hatten eine Person, die hat sich selber angezündet, schwerst verbrannt, hatten wir hinten im Hubschrauber liegen und musste in eine Spezialklinik, in eine Verbrennungsklinik nach Mannheim. Und da ist der Pilot, es war schlechtes Wetter an dem Tag, er konnte sich entscheiden, fliege ich einen Weg mit gutem Wetter oder besserem Wetter, sagen wir es mal so, der dauert Viertelstunde, 10 Minuten länger, oder nehme ich den direkten Weg und fliege dafür unter 120 Meter, um es mal so auszudrücken. Da kam dann natürlich auch eine Anzeige von einer anderen Person, die sich beschwert hat, dass der Rettungshubschrauber so tief fliegt. Wir haben das erklärt, dann war das Thema natürlich vom Tisch. Aber das sind so Situationen, da kann das natürlich mal passieren, dass wir in dem Fall tiefer sind. Das lag jetzt aber am Wetter. Das kann sich dann vielleicht der Drohnenpilot dann auch denken, okay, heute ist schlechtes Wetter, vielleicht fliegen die ein bisschen tiefer. Und wir haben ja auch Hochspannungskarten und sowas im Hubschrauber drin. Aber das sind, wie gesagt, nicht die Hälfte aller Fälle und auch nicht 20%, sondern wenige Fälle, die auf diese Höhen sozusagen, wo man sich beziehen kann. Deswegen, ich bin froh, wenn die Leute in 120 Meter bleiben, weil dann kann ich auch damit rechnen, die sind da, ab der Höhe muss ich aufpassen, da könnte, also ich sehe es ja eh nicht, ne? Aber trotzdem habe ich es im Hinterkopf und so weiter, dass wenn ich einen Landeanflug mache, dann bin ich ja eh ein bisschen langsamer und nicht bei 120 Knoten oder 220 Stundenkilometer. So würde ich dann sagen, ich würde mich freuen, wenn die 120 Meter dann eingehalten werden oder wenn die hören, wir kommen, dann, ja. Der Tim hat ja eine etwas leisere Maschine. Als ich in Reichelsheim stehen habe, den hört man ein bisschen später.
Leiser und langsamer. Ja, nein, ich kann dir da voll und ganz zustimmen. In der Regel ist das vollkommen in Ordnung. Ich kann dazu nur sagen noch, ich denke gerade auch so an Badeunfälle, was wir ganz oft haben im Sommer. Am Rhein, an Badeseen, da sind wir definitiv unter 500 Fuß, 120 Meter unterwegs, weil wir da auf Sicht suchen. Und das ist sowas für mich, da muss ich sagen, wenn ein Hubschrauber im Tiefflug irgendwo in einem Einsatz unterwegs ist, dann haben Drohnen in der Luft einfach erstmal nicht zu suchen. Und das ist halt, aber da sind wir genau das, was ich vorher gesagt habe, dieser Sensationstourismus, oh geil, ich habe meine Drohne dabei, da ist der Hubschrauber, ich mache ein richtig cooles Foto und so. Boah, bitte nochmal überlegen, das ist keine gute Idee. Selbst wenn man denkt, man hat es unter Kontrolle, unsere Hubschrauber fliegen in dem einen Moment sehr langsam und sind relativ statisch in der Luft und im nächsten Moment geben wir Gas und gehen in eine Richtung und du kriegst das gar nicht mit, wie ich deine Drohne vom Himmel schepper. Von daher, also wenn ein Hubschrauber im Tiefflug irgendwo unterwegs ist, gerade bei Badunfällen im Sommer, das ist genau das, was mir da in den Kopf kommt. Einfach an Boden warten, bis wir weg sind und dann am besten auch nicht aufsteigen, weil wer weiß, was man dann da zu Gesicht bekommt. Also ja, in der Regel stimmt das. Wir haben bei den 120 Metern, kommen wir uns sehr, sehr wenig in die Quere, außer bei Start und Landung und dann passt
es. Und die Sichtungen, die ihr hattet, die waren alle so 200, 300 Meter Höhe oder mehr? Oder wo waren die?
Wahnsinn. Also wir haben Sichtungen bis über 5000 Fuß im Anflug. Also deutlich.
Aber das war ja die Sichtung, die von den Airlinern gemeldet wurden auf Düsseldorf Airport und ist nicht von euch als Besatzung, ne?
Ja. Wie gesagt, also in den wenigsten Fällen sichten wir was, weil wir achten auch nicht auf Drohnen, ne? Wie du das eben gesagt hast. Wir haben im Cockpit ganz andere Sachen zu tun, auf dem Weg, im Einsatz und so. Und unsere primäre Aufgabe ist ja nicht, irgendwo auf Drohnen zu achten, sondern zum Einsatz zu kommen, auf dem Weg die Infos einzuholen. Und wenn da irgendwo eine kleine Drohne selbst nur 50 Meter neben uns vorbeischießt, dann sehen wir die in den allerwenigsten Fällen. Ja,
genau.
Also bei mir war das Höchste, ich muss jetzt echt gerade mal überlegen, ich glaube 1500 Fuß. Ja, also drei, wenn man es umsetzt, 500 Meter ungefähr, ne?
Genau, weil hätte ich eigentlich auch gesagt, weil es kann durchaus sein, auch wenn es rechtlich nicht richtig ist, dass der ein oder andere Hobbyflieger, und ich kann es ja auch leider mit einem Klick in der App deaktivieren, die 120 Meter Höhengrenze ausmacht sozusagen, und ist halt so, das werden viele machen, und dann auf typischerweise 200, 300 Meter, also um die 1000 Fuß, dann unterwegs sein könnten, auch wenn es wirklich nicht schön ist. Ich bin ehrlich, aus meiner Sicht, Airliner-Sichtungen und sowas in zigtausend Fuß und so, das, und es gab ja auch mehrere Fälle, die dann auch, jetzt nicht in Deutschland, aber im Ausland dann auch untersucht wurden und so und auch rausgekommen ist, das kann gar keine Drohne sein aus den technischen Gründen, dass das aus, also ich will es nicht kleinreden, aber aus meiner Erfahrung auch in welchen, also es gibt die Leute, die in den Höhen fliegen, aber das ist so wenig und so selten, dass es natürlich ein Restrisiko ist, aber wir alle wissen, wie groß der Luftraum ist, das ist extremst unwahrscheinlich, und viel wahrscheinlicher ist es leider, dass sie mir jemand in 200, 300 Meter Höhe, da seine App ausgeschaltet hat, also die Funktion ausgeschaltet hat, dann irgendwie im Reiseflug sozusagen dann irgendwo begegnet. Weil ich kann ja mit einer Standarddrohne, kann ich ja leider, nicht leider in Anführungsstrichen, aber ist halt so, bis 500 Meter ohne irgendein Heck oder so fliegen. Und das ist halt schon eine ganz schöne Menge. Ne?
Ja. Lass uns doch nochmal über was Positives bei der Drohne reden, Josef. Was macht dir beim Drohnenfliegen am meisten Spaß? Machst du auch FPV, also First Person View, oder fliegst du nur mit dem Bildschirm oder sagst du, nee, privat lieber, lass mich damit in Ruhe, um Gottes Willen. Wie ist das bei dir?
Also ja, wie ganz am Anfang angerissen, also ehrlicherweise, weil ich halt jeden Tag mit dem Krams seit 20 Jahren zu tun habe, fliege ich auch nicht mal so viel Scale-Modell-Hubschrauber und so weiter, sondern wenn ich fliege, dann fliege ich halt dann eben PPL, also Cessna und alles, was so Flächenflieger in groß sozusagen angeht. Und Drohne, ein bisschen FPV habe ich gemacht, obwohl ich technisch nicht so alt bin, war mir es aber zu stressig. Also das funktioniert zwar, aber das war mir zu hektisch. Also ich bin kein Renndrohnenpilot, das brauche ich dann auch nicht mehr sozusagen. Irgendwann wird man ein bisschen ruhiger. Und, nee, aber dann eher, das Faszinierende ist aus meiner Sicht, zumindest in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, also eher auch größere Drohnen für alle möglichen Spezialanwendungen und sowas, ist wirklich die Sensortechnik, natürlich auch die Möglichkeiten der Drohnen. Auch am Anfang hat es ja einer von euch angerissen, auch natürlich die Automatisierung der Drohnen mit allen Vor- und Nachteilen. Also wir beschäftigen uns zum Beispiel ziemlich viel, was ich dann eher das Spannende finde, mit eben diesen Drohnencontainern. Also einfach einen Container, den ich irgendwo auf dem Flachdach stelle, auf einer Industrieanlage zum Beispiel.
Die sehen toll aus von dir, Mensch,
das
Kinder.
Ja, das ist lustig, lustige Technik. Ja. Naja, und dann zum Beispiel nachts die Drohne in 20 Meter oder in 40 Meter Höhe den Zaun abfliegt, um eben den Security-Mann, jetzt nicht unbedingt, oder Frau, nicht unbedingt zu ersetzen, aber eben zu ergänzen, also für solche Anwendungen, also so vollautomatisierte Baudokumentation, Überwachungsthemen, das ist dann eher spannend, das ist aber eher aus technischer Sicht spannend und nicht, weil es fliegerisch komplex ist. Weil eine heutige Drohne zu fliegen, das macht man nach 10 Minuten, das weiß jeder von euch. Das ist jetzt keine Riesenzauberei mehr.
Oh, da habe ich eine spannende Frage, apropos Zauberei. Das ist, das kommt ja jetzt immer mehr, dieser automatische Drohnenflug, auch im medizinischen Bereich, von Klinik zu Klinik. Die transportieren dann irgendwas von links nach rechts über viele, viele Kilometer. Jetzt gibt es ja, und da haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, die Pflicht, die Drohne muss einem bemannten Luftfahrzeug ausweichen.
Ja.
Was muss diese Drohne können? Muss die alle, weil jetzt überleg mal, es gibt, da fliegt jetzt einer mit einem motorisierten Gleitschirm oder ein Segelflieger, genau, oder irgendjemand ohne Transponder. Muss der auch solchen Leuten ausweichen können, die Drohne, oder sagt man, naja, wenn die das meiste abdeckt, dann ist es okay?
Genau, ja, das ist ein Thema, was immer viel diskutiert wird, ja auch zu Recht. Nehmen wir das Beispiel, als Klinikbetreiber lasse ich mir da dann zum Beispiel vom Luftfahrtbundesamt oder teilweise von den Landesluftfahrtbehörden meinen Korridor von Klinik A zum Labor B zum Beispiel genehmigen. Weil dort möchte ich jetzt Blutproben zum Labor irgendwie transportieren. Dann bekomme ich diesen Korridor genehmigt. Auch hier haben wir zum Beispiel einen Korridor, der genehmigt ist mit ein paar Kilometer Länge, um eben Erprobungen und sowas durchzuführen. Ich habe je nachdem, mit wie viel Luftverkehr Teilnehmern ich rechne, habe ich dann die Auflage, entweder 50% oder 90% des bemannten Verkehrs zu erkennen und dann entsprechende Contingency-Verfahren sozusagen einzuleiten, also irgendwelche Notverfahren dann. Typischerweise habe ich mindestens die Auflage, dass ich FLAM in und ADS-B in habe, also für alle, die nicht so tief drin sind, eben FLAM ist wie so ein abgespeckter Transponder, den eben Segelflieger und auch zumindest einige Gleitschirmpiloten und so weiter an Bord haben, aber eben die Helis haben FLAM-out eben selten, manchmal noch FLAM-in. Aber ist eben so eine Art Mini-Transponder, besser als gar nichts sozusagen. Und dass wir die beiden wenigstens erkennen. Aber zum Beispiel der Tim, der seinen Transponder aus hat, würden wir technisch dann im Normalfall nicht sehen können. Also nicht auf elektronischen Wege. Und er würde unter den letzten, also als Beispiel, unter den letzten 10% fallen sozusagen, die wir nicht sehen können. Und das Problem ist ja auch eher dabei, dass ja Tim zum Beispiel, solange kein Notem draußen ist, keine Information hat, dass jetzt von dem Klinikum A zum Labor B gerade ein Drohnenkorridor in, als Beispiel, 200 Meter Höhe eingerichtet worden ist. Das wisst ihr ja im Normalfall gar nicht. Bei manchen Sachen sehe ich es über Notem, aber nicht zwangsläufig. Und das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit dabei. Aber ich muss nicht 100% erkennen, weil auch in der bemannten Fliegerei, das weiß jeder von uns, erkenne ich auch nicht 100%. Und es gab auch schon den ein oder anderen Motorsegler oder Segelflieger, ganz ehrlich, den ich auch schon fast über den Haufen geflogen habe. Und bei euch wird es ähnlich gewesen sein, weil ich die Dinger, wenn man so sehen kann, auf Höhe der Wolken auch erst sehr, sehr spät sehe. Das ist dann auch nicht schön als Situation. Ne? Und das sind dann diese letzten 10% so als Beispiel.
Okay. Ja, das ist richtig. Das Gute ist, wir haben wenigstens noch Augen und können rausgucken, die Drohne dann nicht.
Ja.
Das war übrigens was ich neulich auch bei mir im Instagram-Profil einer Story erzählt hatte. Das verstehe ich einfach nicht, dass wir es mit der EASA jetzt seit 10 Jahren nicht hinkriegen, uns auf ein System zu einigen, was einfach alle Luftfahrzeuge haben und nicht die einen Mocera, die anderen FLAM, die nächsten ADS-B. Ich verstehe es nicht. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Ja. Ja, aber das ist wieder ein anderes Thema.
Also wir haben, Tim, sorry.
Was, was mir noch einfällt, was ich ja total faszinierend finde, diese Action-Videos, Sport-Videos, wo du so ein Follow-up-Mode hast, wo dich die Drohne erkennt und dir folgt. Und ich habe keine Ahnung, aber es gibt doch dann auch so ein Hindernis-Kollisions-Vermeidungssystem, dass die Drohne dann anhält, bevor sie gegen eine Mauer fliegt, gegen eine Hochspannungsleitung. Erkennt die das dann auch auf Sicht? Wie funktioniert das? Weißt
also,
du das?
Genau, also entweder bei größeren Drohnen, aber das haben wir nicht nur die ganz großen Industriedrohnen, die haben ein Radarsystem, was natürlich mehr Reichweite hat, auch bei Nebel und so funktioniert, aber das ist die Ausnahme. Die Standarddrohnen, die ich jetzt so kaufen kann, die haben Stereokameras, also wie in unserem menschlichen Auge, im menschlichen Kopf dann vorhanden, wo ich ungefähr je nach Drohnenmodell so ab 40, 50 Meter Distanz mein Hindernis erkenne, sozusagen, und dann in der App einstellen kann, bremst bitte in 4 Meter Abstand, weil näher möchte ich an die Fassade oder so nicht dran fliegen. Aber das bringt mir jetzt natürlich leider nichts, wenn der Heli mit 200 Knoten auf mich, oder nicht 200 Knoten, aber mit 150 Knoten oder 140 Knoten auf mich zufliegt, dann funktionieren die 40 Meter Kollisionserkennung auch nicht und es fliegt halt auch nicht rückwärts. Ne? Also es würde einfach stehen bleiben und das ist dann auch nicht so toll. Also, ja, also das würde in dem Fall nicht helfen. Aber definitiv, also da plädiere ich auch zu, und ich verstehe es auch nicht, warum es speziell mit dem Drohnenthema jetzt nicht, wo das ganze Thema so präsent wird, in der gesamten Fliegerei sozusagen, nicht irgendwie mal Bewegung gab in Richtung von eben einem elektronischen, sag ich mal, Mini-Transponder-System. Da waren ja viele Ideen, auch wenn es Grenzen hat, dann über LTE oder so zu arbeiten. Also ist auch nicht perfekt, aber ich sag's auch immer, besser als gar nichts sozusagen, als wenn irgendwie alle was Unterschiedliches haben. Aber ich hätte eher auch gedacht, dass mit der Einführung der Drohnen, auch mit den EASA-Themen, dass wir da ein bisschen mehr Fahrt reinbekommen. Aber ehrlicherweise, es traut sich aktuell keiner, das anzufassen. Und die nächste größere Möglichkeit, wo wir eine Chance haben, dass es dann, glaube ich, technisch umgesetzt wird, ist jetzt in den nächsten Jahren die Umsetzung der U-Spaces. Aber das wird vielleicht auch zu tief reingehen. Mhm. Aber von so Speziallufträumen, wo eben dann so ein automatisches Drohnenmanagementsystem in Großstädten eingerichtet wird. Weil in diesem U-Space muss auch dann der Polizeihubschrauber oder Rettungshubschrauber sich dann auch in Anführungsstrichen anmelden und das wird auch noch super spannend, wie das dann elektronisch funktioniert. Und spätestens dann müssen wir irgendeine technische Lösung haben, meines Erachtens.
Wir müssen eine Fahne raushalten, der Tim und ich dann.
Ja, genau.
Hallo. Rote Fahne heißt Stopp, alle Stopp, wir kommen. Ja.
Ja gut, wir warten ja auch schon in der Heli-Fliegerei seit Jahren auf die Point-in-Space-Verfahren und alles. Irgendwie passiert relativ wenig und alle denken sich, meine Güte, das ist doch jetzt nicht wirklich neu, das muss man doch einfach nur mal eben umsetzen, so gefühlt. Denkt man, das wäre relativ schnell gemacht, aber ja, das ist dann wieder, aber wenn dann und dies und jenes, dann hast du wieder drei Kommas gesetzt und kommst nicht voran. Ja,
das stimmt. Eine Frage habe ich in Richtung Ausweichmanöver mit Drohnen. Ist natürlich jetzt wirklich speziell, aber was ich zum Beispiel meinen Schülern seit Jahren predige, ist, denkt doch bitte aus Sicht der Heli-Besatzung, also weil Heli ja das unser typisches Risiko sozusagen darstellt. Die anderen Flieger ist ja maximal ein Segelflieger in der Außenlandung oder so. Aber Rettungshubschrauber und so ist natürlich das, was wirklich ein relevantes Risiko ist. Und der Hubschrauberpilot oder die Hubschrauberpilotin würde, wenn sie eine oder wenn er oder sie eine Chance hat, die Drohne noch irgendwie im Augenwinkel auf Direktkollisionskurs zu erkennen. Also ich gehe jetzt davon aus, die Drohne fliegt direkt mittig auf mich zu und die ist relativ groß und ich erkenne sie. Dann würdet ihr doch instinktiv, weil ich einfach so gelernt habe, nach rechts ausweichen. Korrekt? Also wenn ich überhaupt noch dran denke, auszuweichen. Oder wie würdet ihr das sehen?
Ja, ich habe ja nur die Chancen nach rechts oder nach links, weil drücke ich den Stick stark nach vorne, habe ich Gehkräfte ohne Ende im Heli, kann ich mich auch selber abschießen, je nachdem, was für ein Hubschrauber das ist. Das vertragen nicht alle. Oder das Gleiche, wenn ich nach oben ziehe, muss ich ihn ja auch irgendwie gerade. So, aber das Problem ist, bis ich den erstmal gedreht habe und dann nach rechts wegziehe,
so schon ein paar Sekunden
ist halt
weg.
Die Zeit, die dabei drauf geht. Ja? Du kannst natürlich noch irgendwie so einen Input machen, aber die Zeit ist einfach zu kurz.
Das
ist
genau, das also das Einzige, was ich halt sage, wenn du gedanklich mit deiner Drohne in Richtung des Hubschraubers guckst und weil die Drohne ja auch nur mit 3 bis 4 Meter pro Sekunde sinkt, das heißt, selbst wenn ich den Heli 10, 20 Sekunden vorher höre, ich aber jetzt illegalerweise in 200 Meter Höhe bin, ihr aber in als Beispiel 120 Meter Höhe seid, dann kann ich gar nicht schnell genug sinken, um aus der Gefahrensituation rauszukommen. Allein physikalisch nicht, weil ich nur mit 4 Meter pro Sekunde sinke. Ist einfach nur als Beispiel. Das bei den meisten Drohnen ist so 4 Meter pro Sekunde ungefähr. Das heißt, ich kann dann eigentlich nur nach rechts, weil ich eine Chance habe, dass der Pilot vielleicht auch nach rechts geht, aus seiner Sicht. Also ne, aus Kollisionskurssicht gehe ich mit der Drohne nach rechts und gehe rückwärts und runter so schnell wie möglich. Was anderes kann man auch, glaube ich, nicht sagen, weil was anderes geht halt auch technisch nicht. Oder was würdet ihr sagen? Würdet ihr sagen, stehen bleiben? Und dann habe ich eine Chance, als Heli-Pilot auszuweichen, aber das kann man eh vergessen, ne? Oder?
Du musst einfach in die gleiche Richtung fliegen wie der Hubschrauber, dann verlängerst du einfach den Zusammenstoß.
Ja, also rückwärts. Also
mit 70 km/h dem vom Hubschrauber wegfliegt und der nur mit 130 aufholt. Ja. Keine Ahnung, ich weiß
richtig. Nicht. Also aus Sicht des Helis natürlich rückwärts, das ist klar. Nee. Rückwärts, rückwärts und höchstens noch nach rechts. Also aus Sicht der Drohne sozusagen.
Dann. Ja, je nachdem. Ja. Also ist schwierig zu sagen, weil es das ist schön wäre es, wenn wir uns, wie du schon so gesagt hast, ne, wenn wir uns alle sehen könnten, ein System. Wir haben einen Bildschirm im Hubschrauber, da sehen wir, ob das ein Luftfahrzeug ist, eine Drohne, wie auch immer. Und dann wissen wir schon lange vorher, bevor wir die überhaupt um die Ecke haben, das, was wir machen können. Aber dann bin ich aber wirklich gespannt, wie das mit diesen Use Spaces dann laufen wird. Ja, also,
das wird noch spannend. Seit diesem Jahr dürfen sie ja umgesetzt werden. Wurden ja vor 2 Jahren auch in Hamburg und so erprobt. Aber wir alle wissen das ja, das wird jetzt nicht morgen in Deutschland in allen Großstädten umgesetzt. Da werden wir noch ein paar Jährchen warten. Aber es ist zumindest in der technischen Erarbeitung, sagen wir es mal so. Rechtlich dürfte ich es heute schon machen, wenn ich alle technischen Voraussetzungen gegeben habe.
Ja, ich bin mal gespannt, was schneller ist, Point in Space oder Use Space. Point in Space
mal gucken. Können wir Wetten abschließen.
Aber Josef, jetzt, wir kriegen ja schon mit, du bist total fit, was das ganze Rechtliche angeht. Du bist im Drohnenbereich sehr fit und das nutzt du ja auch, wie der Andreas das schon so ein bisschen kundgetan hat. Du hast einen YouTube-Kanal, du hast auch einen kleinen Podcast, wo du da so ein bisschen aufklärst. Bevor wir jetzt gleich zu Ende sind, mach doch mal ein bisschen Werbung für dich, für die Leute, die sagen, Mensch, der hat so viel Ahnung über Drohnen und erzählt da was drüber. Da würde ich ein bisschen mehr gerne.
Sehr gerne, also wie eine Einleitung, Europe nicht wie Europa schreiben, das ist ein Wortspiel, sondern U-ROB. Also wenn ihr bei YouTube zum Beispiel, da sind wir sehr präsent, nach Europe sucht, U-ROB, dann werdet ihr tausende oder gefühlt tausende Videos, beziehungsweise ein paar hundert Videos von uns finden. zum Thema Rechtslage, aber auch Drohnentechnik bis zum Umfallen, von wirklich einer kleinen Hobbydrohne bis hin zu großen Industriesystemen. Podcast, nicht so ganz so viel wie bei euch leider, aber da wollten wir auch einfach was im Drohnenbereich machen, weil da gab es halt einfach nichts Sinnvolles oder nichts Gutes. Kann man sich auch relativ gut merken, Return to Home, einfach bei Spotify oder so suchen. Return to Home Podcast ist einfach wie bei den Drohnen diese Funktion, dass er eben nach Hause zurückkommt. Jeder Drohnenpilot kennt das und deswegen haben wir es dann so genannt sozusagen. Da findet ihr zumindest auch einige Sachen im Drohnenbereich. Genau, also da gerne mal nachgucken.
Cool.
Ja, perfekt. Also wer sich da noch so ein bisschen weiterbilden will, so ein bisschen mehr hören will, ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen will, Josef hat uns schon gesagt, oh, da geht's dann teilweise wirklich sehr trocken rein, aber ihr habt ihn jetzt hier erlebt, er macht das mit viel Liebe, viel Leidenschaft und auch wie wir unseren Podcast in so einem interessanten Miteinander, von daher hört da mal rein, da erfahrt ihr sicherlich noch ein paar Sachen, wenn ihr da einfach euch mit ein bisschen mehr auseinandersetzen wollt.
Super, vielen Dank, Josef, für deine Zeit. Hat wirklich viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Auch danke für deine Fragen.
Sehr gerne. Weil
ich finde es schön, mal die Fragen der anderen Seite zu sehen. So, worüber macht man sich denn als Drohnenpilot Gedanken, ja, zum Thema? Auch wenn du ein PPL hast, da kannst du ja schon vieles beantworten, aber trotzdem eben, ja.
Genau. Ja, weil der normale Drohnenpilot kann es halt einfach nicht einschätzen. Ja, und deswegen ist auch schön, dass es geklappt hat. Ist mir halt immer wichtig, zwischen beiden Seiten, wenn man es so sagen darf, ist ja schon so ein bisschen so, zwischen beiden Seiten zu übersetzen. Wird auch beide Seiten möglichst sicher und entspannt wieder zu Hause ankommen, ne? Also.
Ja. Das ist richtig, das stimmt. Super. Also danke dir für deine Zeit. Tim, auch danke dir.
Ja, danke euch beiden. Es war sehr interessant und ich bin gar nicht so ein Drohnengegner, wie man das immer denkt. Ich war ganz offen und habe ganz ehrlich mitdiskutiert.
Ja, genau. Und nächstes Mal machen wir dann einen Live-Podcast von der Flugschule mit Tim, wie er das erste Mal größere Drohnen fliegt.
Ja, genau. Tim muss Drohnen führen.
Und dann kommen die ganzen Kommentare. Ja, Tim wird gezwungen, Drohne zu fliegen.
Ja, genau. Also dann, passt auf euch auf. Ich wünsche euch einen ganz schönen Donnerstag. Viel, viel Spaß und macht's gut, ihr zwei.
Ihr auch. Dankeschön.
Macht's gut, schönen Tag. Tschüss.